Okay, ich mach einfach mal ein bisschen was, ne?
Bitte sehr.
Deutschlandfunk, die Woche. Deutschlandfunk, die Woche. Sag mal, in irgendeine Richtung irgendwas noch?
Ehrlich gesagt fand ich die alle jetzt wieder gut.
Und damit haben wir alles. Und dann können wir jetzt loslegen.
Deutschlandfunk, die Woche.
So, was ist denn hier los, fragt ihr euch bestimmt jetzt. Wobei, unsere Kollegin Barbara Schmidt-Matern hatte gestern in der Tag ja schon Überraschung angekündigt. Deutschlandfunk, die Woche. Ein Experiment für dieses Wochenende, das wir hier machen und für das wir uns natürlich dann sehr über euer Feedback freuen würden. Und das Wir deutet es schon an. Ich bin nicht alleine, sondern wir sind zu zweit. Mein Kollege Moritz Küpper sitzt neben mir im Studio. Hi Moritz.
Hallo.
Und am besten erklär du doch mal, was es auf sich hat mit Deutschlandfunk die Woche.
Naja, der Titel, der sagt es ja schon. Wir wollen auf die Woche schauen, auf die abgelaufene Woche jeweils, freitags, dann zum Wochenende hin. Was ist passiert? Worüber haben wir diskutiert in dieser Woche? Vor allem aber, was bleibt stehen von der Woche?
Und unsere drei Themen, für die wir uns in dieser Woche entschieden haben, das sind diese hier.
Die Prognose sieht sehr grob gesagt Grund zur Freude für die Oppositionsparteien und Verluste für die Parteien, die aktuell in der Bundesregierung die Ampel tragen, also SPD, Grüne und die FDP. Und ein besonders heftiger Dämpfer ist es für die Grünen.
Appelle zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung haben den ersten Tag der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin geprägt.
Verteidigungsminister Pistorius will mehr junge Menschen für den Wehrdienst gewinnen. Dazu hat er heute seine Pläne vorgestellt. Demnach sollen künftig alle 18-Jährigen einen Fragebogen ausfüllen, zum Beispiel über ihre Bereitschaft, zur Bundeswehr zu gehen.
Das Allerwichtigste ist natürlich, dass es sichere und friedliche Spiele sind. Dann wünsche ich mir, dass alle eine tolle Zeit haben, wo alle sehr, sehr gerne zurückdenken.
Also die Schlampe der Ampelparteien bei der Europawahl.
Der Rechtsruck.
Ja, in Deutschland natürlich.
Aber auch in Europa, Frankreich.
Absolut. Die Debatte über den Wehrdienst und die Ukraine und der Überlebenskampf. Und ein bisschen über Fußball müssen wir natürlich.
Klang ja anhinden.
Und das ist nicht alles, was wir machen wollen, sondern wir haben noch was vor.
Ja, wir wollen in der Woche nämlich nicht nur inhaltlich debattieren, sondern wir wollen auch darauf gucken, was nicht geklappt hat.
Das heißt, Sie sind auch skeptisch, dass das Ziel überhaupt erreicht werden kann mit diesen Schritten, nämlich das Ziel, um 20.000 Kräfte aufzubauen.
Jetzt haben wir leider den Ton verloren. Ich hoffe, Sie können mich nur hören.
Herr Wiegold, ich höre Sie noch.
Verstanden, dass es
Fachkräftemangel ist, glaube ich, genau der Zeit, der Punkt. Die Bundeswehr hat keinen Bedarf.
Kein Bedarf? Herr Faber?
Ist ja so ein bisschen der Klassiker in Deutschland. Aber ihr kriegt euch noch, ne?
Ja.
Ihr kriegt euch noch gleich. Ich meine, ich habe das.
Ja.
Ah, jetzt höre ich Sie wieder.
Ja, ja. Das Interview habe ich gehört. Du und Markus Faber, der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ging dann natürlich auch um die Wehrpflichtdebatte. Aber es soll hier ja nicht nur um Pannen gehen im Deutschlandfunk.
Sondern inhaltlich auch ernsthaft. Also, was fehlte in dieser Woche? Worüber wurde vielleicht zu wenig geredet, was trotzdem ein wichtiges Thema ist? Und da hilft es ja manchmal, wenn man sich auch einen Blick von außen drauf holt.
Damit das Ganze nicht so binnsichtig ist. Und dieses Mal haben wir Helene Bubrowski dabei.
Früher von der FAZ.
Und heute ist sie Chefredakteurin von Table Media. Also viel drin in unserem Experiment.
Deutschlandfunk, die Woche.
Kalenderwoche 24 mit Philipp May.
Und Moritz Küpper.
Hi.
Los geht's.
Es wird keine Brandmauern mehr geben, weil diese Brandmauern eingestürzt sind.
Wenn der Rassemblement National in die Verantwortung käme, was würde dann aus ihren Renten? Und was würde aus unseren Werten und unseren binationalen Mitbürgern? Wir müssen aufwachen. Unsere Landsleute sind Männer und Frauen mit gutem Willen. So ist Frankreich immer gewesen.
Ein Teil der Wählerinnen und Wähler scheint es wirklich egal zu sein.
Sandra Schulz, lassen Sie uns noch schnell auf eine besondere Facette aus deutscher Sicht bei dieser europäischen Wahl gucken. Erstmals durfte ab 16 gewählt werden.
Und da lohnt es sich auch wirklich genauer hinzuschauen in der Wähleranalyse, sowohl bei dem einen großen Wahlgewinner, nämlich bei der AfD, als auch bei einem der Wahlverlierer, nämlich bei den Grünen.
Also gehen wir es mal schnell durch. Wieder Tino Chrupalla, AfD-Co-Bundessprecher am Montagmorgen bei uns im Deutschlandfunk. Emmanuel Macron, französischer Präsident, der nach seiner herben Wahlschlappe und den Riesengewinn für die französischen Rechten, für Marine Le Pen, Front National, Neuwahlen des Parlaments ausgerufen hat.
Dietmar Woidke war das, der Ministerpräsident von Brandenburg von der SPD. Auch da ist die AfD stärkste Kraft geworden bei dieser Europawahl. Und die SPD, die ist nur auf Platz 4 gelandet. Mhm. Und da gibt es ja im Herbst, wir alle wissen das, weitere Wahlen.
Bei dir im Interview und Sandra Schulz, unsere Frau der Zahlen in den Wahlsendungen.
In unserem Wahlstudio am Sonntagabend, ja, mit den Zahlen und auch ein Stück weit mit der Analyse schon, in dem ersten Moment zumindest. Aber über all das wollen wir jetzt ja sprechen, weil in dieser Woche, das klang da ja schon an, ist natürlich aufgrund dieses Wahlergebnisses viel passiert.
Ja, es ist jetzt immer noch der große Streit. Gab es einen Rechtsruck, sagen die einen. Die anderen sagen, es gab nur eine leichte Rechtsverschiebung, wenn man auf ganz Europa schaut. Aber gerade in Deutschland und Frankreich, da gab es also zumindest mal eine große Rechtsverschiebung, so groß, dass in Frankreich Neuwahlen jetzt anstehen.
Ich würde sagen, in Frankreich, das ist schon ein politisches Erdbeben.
Ja,
also das ist, wenn wir da mal bleiben, also Neuwahlen jetzt. Viele sagen ja, Macron zockt. Macron hat sich vielleicht schon verzockt. Wir reden in Deutschland viel über die Brandmauer. Aus Frankreich erreichen uns Nachrichten, dass diese Brandmauer womöglich schon gefallen ist. Die Konservativen da zusammengehen in einem Wahlbündnis mit den Rechtspopulisten.
Oder implodieren die Konservativen. Das kann ja möglicherweise
Das kann dann auch die Folge sein. Und viele reden ja auch davon, dass es Macron war, der dieses Parteiensystem mit seiner En Marche-Bewegung erst zerstört hat und nun all das erntet. Ja. Aber viele sagen auch, es könnte Avantgarde sein für weitere Entwicklungen eben auch hier in Deutschland.
Ja, und dann sind wir auch schon in Deutschland. Und das ist ja wirklich, wirklich spannend und gesprächswertig, was hier passiert. Zwei Sachen, glaube ich, die
vor allem ins Auge stechen.
Zum einen im Osten die AfD wirklich überall, zum Teil wirklich sehr deutlich stärkste Kraft. Wir kennen alle diese Karte.
Genau. Ne? Schwarz-blau.
Die sogenannten neuen Bundesländern komplett blau. Und die sogenannten alten Bundesländer mehr oder weniger komplett schwarz mit einigen klitzekleinen roten und grünen Sprenklern. Das fiel natürlich total ins Auge. Und das zweite große Thema, die Jungwähler, größtenteils Erstwähler, die 18- bis 25-Jährigen, die eben nicht, wie noch bei der Bundestagswahl 2021, vor allem Grüne und FDP gewählt haben, sondern sie haben konservativ gewählt, sie haben rechts gewählt.
Und sie haben auch AfD gewählt.
Sie haben, genau, die Union gewählt und sie haben die AfD gewählt. Das waren die beiden stärksten Parteien. Und vor allem die Grünen, die haben richtig, richtig verloren.
Aber überrascht dich das?
Na, sagen wir mal so, es überrascht mich jetzt nicht mehr. Aber hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, dass bei der Europawahl, wo ja auch schon 16-Jährige zum ersten Mal wählen konnten, dass da die Grünen so stark abgestraft werden und die AfD an den Grünen vorbeizieht, das hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Jetzt hat sich das ja mehr und mehr gezeigt. Ne? Wir hatten die Diskussion über die Stärke der AfD bei TikTok und der Fokus lag so ein bisschen da drauf. Aber also ich finde das schon wirklich eine mehr als bemerkenswerte Entwicklung, die mich zum Nachdenken gebracht hat und die, glaube ich, auch jetzt viele Parteistrategen zum Nachdenken bringt.
Es hat auf jeden Fall die Debatte geprägt, genau. Und es war schon auch eine Debatte, die sehr pauschalisierend war, fand ich. Ja. Also ich habe die Woche jetzt dann auch Florian Fabricius gesehen, den Geschäftsführer der Bundesschülerkonferenz. Und der war auch ziemlich genervt, weil er sagt, immerhin 83% haben halt nicht AfD gewählt, dieser Jungen. Und er hält gar nichts von diesen Pauschalurteilen. Er sagt, wir sind also weder Generation Greta noch Generation Gauland. Wir sind einfach junge Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Manche weniger und manche mehr. Also so beantwortet der diese Frage. Aber es gibt auch andere Stimmen. Und eine, die hatten wir die Woche im Deutschlandfunk.
Ja, fand ich sehr bemerkenswert, tatsächlich. Marina Weißband, auch ehemals Piratin, mittlerweile bei den Grünen, aber weniger Politikerin eigentlich, sondern mehr Publizistin. Die war bei uns im Deutschlandfunk-Interview am Dienstag genau zu diesem Thema. Und das war schon bemerkenswert, fand ich auch, was sie gesagt hat.
Auch Jugendliche sind nicht gefeilt vor rassistischen Ansichten. Und wir sollten uns eher überlegen, was hat zum Beispiel Ostdeutschland und junge Menschen, was haben die gemeinsam? Beide stammen aus nicht demokratischen Systemen. Ostdeutschland aus einer Diktatur und Jugendliche aus der Schule, wo sie auch keine Entscheidungen treffen dürfen, keine weitreichenden Entscheidungen, nicht reflektieren, nicht ihre eigene Umgebung gestalten. Und Menschen, die so sozialisiert sind, sind viel anfälliger für Populismus als Menschen, die es gewohnt sind, Notwendigkeiten zu verstehen, Kompromisse zu schließen, verschiedene Ansichten abzuwägen, kurzum in einer Demokratie leben.
Also eine ziemlich steile These, ehrlich gesagt. Also nicht demokratisches System. Man kann sich jetzt natürlich über Schwächen und lange austauschen, über die Schwächen des deutschen Schulsystems. Aber ich glaube, eine Schule im Jahre 2024 im Großen und Ganzen ist
mit einer Diktatur zu vergleichen. Das,
also wie hätten dann unsere Eltern
sein müssen mit ihren schulischen Erfahrungen. Wenn das jetzt tatsächlich irgendwie ein Thema wäre, beziehungsweise wenn das jetzt ein Grund wäre, warum junge Menschen stärker rechts wählen.
Aber jetzt lass uns nicht rätseln, sondern dann lass uns doch einfach fragen, wenn wir haben ja die Möglichkeit.
Ja, wir haben deswegen nämlich Sandra Schulz. Wir haben es ja gerade schon gesagt, sie ist bei uns immer die Frau über die Zahlen bei Infratest DMAP.
Das haben wir gehört.
Und deswegen haben wir sie jetzt einfach mit ins Studio geholt. Hallo Sandra.
Ich sitze hier schon die ganze Zeit, euch zugehört. Hi.
Und hast hier uns beim Mansplain zugehört sozusagen. Aber
ich
wir wollen das
keinen
Ganze.
Mux gesagt. Aber das kommt jetzt.
Das kommt jetzt. So, und nachdem wir hier wieder viel Meinung kundgetan haben, stell das Ganze doch bitte mal auf eine solide Faktenbasis.
Also ich komme hier mit einer gesunden Portion einerseits, andererseits rein. Was wirklich ins Auge sticht, das sind diese krassen Einbrüche in der jüngsten Wählerschaft, also bei den 16- bis 25-Jährigen, bei den Grünen. Mehr als minus 20 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich so eine Zahl schon mal gesehen habe. Also das ist, also mit Erdrutsch ist es schon gar nicht mehr zu bezeichnen. Das ist auf der einen Seite sozusagen des politischen Spektrums. Auf der anderen Seite bei der AfD große Zuwächse von 11 Punkten. Was allerdings den Blick so ein bisschen darauf verzerrt, das habe ich auch in der Diskussion jetzt in dieser Woche an Differenzierung teilweise vermisst. Das bedeutet jetzt nicht, dass die AfD in dieser Altersgruppe der Jüngsten von 16 bis 25, dass die da sozusagen ihr Basecamp haben, sondern wenn man sich fragt, wo ist eigentlich sozusagen die stärkste Bastion der Unterstützung, dann sind das die, von denen ich jetzt mal sagen würde, so die Mittelalten, nämlich die 35- bis 44-Jährigen. Und was diese Zahlen jetzt noch überhaupt nicht aussagen, finde ich auch noch total wichtig, nämlich, dass es eine wirklich große Gruppe ist von diesen Jüngsten, die ihr Kreuzchen gar nicht gemacht hat bei den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, auch nicht beim BSW, sondern eben bei diesen sogenannten Kleinstparteien. Also das sind 30% dieser Jüngsten. Im Prinzip sind die kleinen Parteien bei den Jüngsten die stärkste Kraft geworden.
Ganz interessant. Deckt sich tatsächlich mit einer Beobachtung aus meinem näheren Familienumfeld, um es mal so zu formulieren. Die machen einfach den Wahl-O-Maten. Und wir kennen das ja auch von uns selber. Ist jetzt eine These natürlich. Wenn man den Wahl-O-Mat macht, man hat so seine Parteienpräferenz. Und meistens ist er dann trotzdem nicht die Partei ganz vorn mit der größten Übereinstimmung, die man eigentlich normalerweise wählt, sondern eben irgend so eine Kleinpartei. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach viele von diesen jungen Erstwählerinnen und Erstwählern dann einfach tatsächlich diese Partei wählen, die ganz oben steht.
Ja, und vielleicht kann ich nochmal die Gegenprobe machen oder sagen, ihr sagt, wenn die zu vielen Zahlen nerven, aber wenn man bei den 60-Jährigen schaut und denen, die noch älter sind und da guckt, aha, wie viele Stimmen sind denn da eigentlich auf die Parteien aus dem Bundestag plus BSW draufgegangen, also draufgegangen in Anführungszeichen, da hast du eine Zahl über 90%. Also bei den 60-Jährigen plus älter hast du bei den Kleinstparteien ungefähr 5% der Stimmen. Also es ist ein wirklich völlig anderes Bild.
Dazu passt ja auch, dass der Wahl-O-Mat Rekordzahl Abrufe hat. Also insofern, das würde zumindest indirekt deine These, Philipp, stützen. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir haben gelernt, also nicht schwarz-weiß. Aber die zweite Frage, die treibt mich schon auch noch um. Wir haben Dietmar Woidke gerade eben gehört aus Brandenburg, wo die AfD ja auch stärkste Kraft geworden ist bei dieser Europawahl. Und Brandenburg, der Landesverband Brandenburg, der AfD, das ist einer von drei Landesverbänden, die vom Verfassungsschutz ja auch als rechtsextremistisch eingestuft sind. Jetzt hatten wir bei der AfD bei dieser Europawahl auch Platz 1 und Platz 2 deren Liste, da laufen Ermittlungen. Und Dietmar Woidke, der hat die Woche bei uns gesagt, er glaubt oder er geht davon aus, dass es manchen Wählern schlichtweg egal ist, dass das eben so eingestuft ist, dass es eben diese Ermittlung gibt. Geben die Zahlen dazu was her?
Dietmar Woidke macht eine Aussage, die im Prinzip sich sehr gut stützen lässt auf die Zahlen von Infratest DMAP. Also genau diese Frage ist gestellt worden. Stimmen Sie der Aussage zu? Mir egal, ob die AfD rechtsextrem ist, solange sie die richtigen Punkte anspricht. Und wenn du in das Lager der AfD-Anhängerschaft bist, dann ist es eben, sind es 80%, die genau so drauf gucken, also denen dieses Thema einfach nicht besonders wichtig ist. Plus, dass es in der AfD-Anhängerschaft einfach die Meinung, die Überzeugung gibt, die AfD sei gar keine rechtsextreme Partei.
Vielleicht erklärt das auch einiges.
Davon bin ich überzeugt, dass das ein Schlüssel für die Überzeugung ist. Eine Zahl oder zwei Zahlen, die mir jetzt auch immer noch wichtig sind, an die ich immer wieder denken musste, jetzt auch in dieser Woche. Wir haben doch diese Differenzierung und diesen, ich finde, auch wichtigen Appell, AfD-Stimmen nicht abzutun als Protestwähler oder nicht zu sagen, die wählen, obwohl die Partei rechtsextrem ist. Das steckte in der Aussage von eben ja auch drin. Sondern die wählen die AfD, weil sie in Teilen rechtsextrem ist. Aber auf der anderen Seite am Wahlabend haben dann eben auch, also gerade in der Anhängerschaft von AfD und BSW, wirklich eine große, große Mehrheit, ich glaube mehr als 70 oder 80%, explizit gesagt, mein Motiv ist, dass ich der Bundesregierung einen Denkzettel geben will. Also das kann auch ineinander laufen.
Also viele Zahlen dennoch, die sagen was aus, finde ich. Philipp, was bleibt stehen?
Tja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich würde es jetzt ganz elegant machen und würde einfach direkt den Ball an Sandra weiterspielen, wenn sie schon mal hier ist.
Ich würde den Take machen, dass wir einfach mehr denn je differenzieren müssen, dass wir weniger denn je über Pauschalisierungen weiterkommen. Mir fällt jetzt auch sofort nochmal diese Deutschlandkarte ein, die du gerade ja schon angesprochen hast, in den alten Bundesländern, in den sogenannten Schwarz und in den östlichen Blau. Ja, das war eine spektakuläre Zuspitzung, die ich x-fach in der Timeline hatte, von der ich aber auch sagen würde, schon auch ganz schön problematisch, wenn du nur auf die stärkste Kraft abstellst. Denn auch wenn du auf die Durchschnittsergebnisse der AfD in Ostdeutschland guckst, die ja bei, wenn ich mich recht erinnere, 27% lagen, dann ist es auch dort immer noch so, dass eine blaue Einfärbung überhaupt nicht die politische Parteienrealität dort in diesen Ländern widerspiegelt.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass die Menschlichkeit obsiegt. Einfache Menschen, deutsche Städte und Gemeinden haben geholfen. Ich danke dir, Deutschland.
Natürlich haben wir diese Rede verfolgt, aber diese Veranstaltung im Bundestag, das war ja kein Dialogformat, da war auch keine Aussprache vorgesehen. Wir sind mit diesem Kurs nicht einverstanden, den er da verfolgt. Und da haben wir gesagt, gut, das können wir nicht mitmachen. Wir möchten da auch zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind.
Ich meine, heute Morgen bei der Eröffnung war ja unisono davon die Rede, dass die Luftverteidigung der Ukraine gestärkt werden muss. Das war sowohl eine Botschaft Zelenskys, aber auch Kanzler Scholz hat das gesagt, der beste Wiederaufbau ist der, der nicht stattfinden muss, weil die Zerstörung verhindert wurde. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Situation ja nach wie vor dramatisch ist für die Ukraine.
Der russische Präsident hat einen ganz offensichtlichen Plan. Er will so lange seinen Krieg vorantreiben, bis alle anderen aufgeben, die Ukraine zu unterstützen. Und dieser Plan ist heute gescheitert.
Gehen wir also die Stimmen wieder durch. Volodymyr Zelensky unverkennbar am Anfang bei seiner Rede im Deutschen Bundestag am Dienstag. Dann Amira Mohamed Ali im ZDF.
Bündnis Sarah Wagenknecht.
Fraktionschefin dort, die der Zelensky-Rede ferngeblieben ist, wie ihre Parteikolleginnen und Kollegen. Genauso wie die meisten Abgeordneten der AfD.
Das sind sicherlich Bilder, die aus dieser Woche stehen.
Absolut. Dann haben wir noch Ralf Füchs gehört. Gründer vom Zentrum Liberale Moderne, großer Ukraine-Unterstützer und ehemaliger Chef von Bündnis 90 Die Grünen.
Auf der Wiederaufbaukonferenz, ja. Und zum Schluss den Bundeskanzler, der in Apulien in Süditalien beim G7-Gipfel auch von einem, das hat er da nicht gesagt, aber von einem historischen Schritt gesprochen hat. Mhm. Und er hat gemeint, diese 50 Milliarden, die der Ukraine nun zugutekommen sollen, das sind alles Zinsen, Gelderträge aus eingefrorenen russischen Vermögen. Dazu hat man sich jetzt durchgerungen.
So ist das Geld abgesichert. Ja, spannende Geschichte und vor allen Dingen will ich direkt nochmal auf den Anfang jetzt dieser O-Ton-Collage zu sprechen kommen. Dieses Fehlen der AfD-Abgeordneten größtenteils und der BSW-Abgeordneten, die großen Wahlgewinner insgesamt im
Osten. Bei der Europawahl. Ja. Darüber haben wir ja schon gesprochen.
Darüber haben wir schon gesprochen und das passt jetzt auch schon wieder in diese Geschichte. Es zeigt sich, wie sehr auch dort zweigeteilt Deutschland ist. Innenpolitisch, ne, auch wenn man sich die Zahlen grundsätzlich anguckt. Ich glaube, im Osten sind 45% der Menschen dafür, dass die Ukraine-Hilfe zurückgefahren wird. Im Westen ist das ganz anders, das Meinungsbild. Also es ist eine deutliche Mehrheit dafür, die entweder beizubehalten beziehungsweise sogar noch deutlich zu erhöhen, die Ukraine-Hilfe.
Genau, und das zeigt uns ja, dass diese Ukraine-Frage nicht nur eine außen- und sicherheitspolitische Frage ist, das ist sie natürlich, aber dass sie auch immer, immer mehr vielleicht zu einer innenpolitischen Frage wird. In all diesen Ländern, den Unterstützerländern, dass dort der Druck von innen, von gewissen Lagern, wir haben das ja bildlich vorgeführt, du hast es skizziert, im Deutschen Bundestag in dieser Woche eben, dass da die Unterstützung wackelt und das hat natürlich potenziell Auswirkungen. Wir haben auch schon über Frankreich gesprochen, ja. Emmanuel Macron, wenn der Rassemblement National da beispielsweise dann doch jetzt in diesen Parlamentswahlen die Mehrheit erringen würde, dann würde von dort auch die Ukraine-Hilfe beispielsweise wackeln. Und Scholz muss ja auch, manch einer sagt, er macht es schon, auch Rücksicht nehmen innerhalb Deutschlands auf diese Befindlichkeiten.
Naja, es haben ja viele in der SPD auch sogar gesagt, das war das große Problem jetzt für die SPD, dass seine Friedensbotschaft als Friedenskanzler, insbesondere beispielsweise im Osten, überhaupt nicht verfangen hat.
Vielleicht auch nicht glaubwürdig war, weil er auf der anderen Seite ja gleichzeitig auch Waffen liefert und auch gesagt hat,
die Ukraine darf die Waffen eben auch einsetzen auf russischem Territorium, weil
auf russische
eben,
Ziele dort.
Genau, weil Russland eben von dort die Ukraine angreift. Schwierige Situation. Ich glaube, Zelensky weiß das natürlich auch ganz genau. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch nochmal auf Werbetour.
Wieder verstärkt unterwegs.
Genau. Ja, genau, um eben für seine Sache zu werben.
Naja, und
verfängt
da haben wir
er
immer
auf der einen Seite, ne? Du hast es gerade gesagt, diese 50 Milliarden Euro. Aber
die und Frage es zeigt auch, dass vielleicht spricht Scholz deswegen auch von einem historischen Wurf, weil wenn wir nochmal nach Apulien schauen, auf dieses G7-Treffen, wo ja der Bundeskanzler übrigens auch seinen Geburtstag feiert.
Ja. Zusammen mit Donald Trump?
Genau, da hast du nämlich schon direkt einen Namen gesagt, der könnte potenziell ab November ja solche Termine crashen dann. Ja. Und dann wäre es, und ansonsten haben wir da ja auch Joe Biden, Rishi Sunak in Großbritannien, Emmanuel Macron. Manch einer spricht da schon im politischen Wording von Lame Ducks.
Ja, ja, das ist total schwierig. Und man merkt es ja auch, ne, aller starken Signale zum Trotz, was jetzt auf der Wiederaufbaukonferenz auch durchgeklungen ist, was gleichzeitig bei den NATO-Verteidigungsministern, die ja gestern zeitgleich in Brüssel getagt haben, durchgeklungen ist. Es ist dann ja doch relativ schwierig, effektive Hilfe für die Ukraine zu organisieren. Bestes Beispiel ist die fehlende Luftabwehr. Es gibt ja in den westlichen Staaten weltweit zu Genüge Patriots-Luftabwehrsysteme, aber die westliche Unterstützerkoalition ist nicht in der Lage, der Ukraine genug Patriots-Luftabwehrsysteme bereitzustellen, so dass die sich eben adäquat gegen den russischen Bombenterror, ich glaube, so kann man das problemlos sagen, gegen diesen Bombenterror zu verteidigen. Und ich finde, das ist auch ein guter, wirklich guter Punkt, den Boris Pistorius, über den wir später auch nochmal mehr sprechen werden, deutscher Verteidigungsminister gemacht hat, der darauf verweist, dass es doch nicht sein kann, dass Deutschland jetzt mittlerweile im Begriff ist, sein drittes Patriots-Abwehrsystem zu schicken. Die USA haben jetzt auch nochmal zugesagt, ein weiteres zu schicken, aber das reicht einfach nicht und aus den anderen Ländern müsste da mehr kommen.
Also, wir haben eine Woche, in der der deutsche Bundeskanzler von einem historischen Schritt spricht, dennoch, wenn wir drauf schauen, was stehen bleibt, ich glaube, es wurde uns eher vielleicht allen klar, wie brüchig, wie wackelig das Ganze ist, obwohl es eben jetzt diesen einen großen historischen Schritt gab mit dieser Unterstützung mit den 50 Milliarden. Was bleibt für dich stehen?
Tja, schwierig. Also genau das, was du sagst, es bleibt wackelig. Ich finde es ja total spannend, Giorgia Meloni da zu beobachten.
Die Gastgeberin?
Die Gastgeberin. Eine Wahlgewinnerin, die ja nun wirklich ganz klar, glasklar zur politischen Rechten, zum politischen Rechtsaußen in Europa gehört, aber gleichzeitig, genau, eine große Ukraine-Unterstützerin ist, also zumindest rhetorisch, und da auch überhaupt nicht wackelt. Und möglicherweise ist ja am Ende sie die Person, auf die Zelensky bauen kann und die auch
bauen muss
und in der Lage ist, möglicherweise dann tatsächlich Brücken zu bauen ins rechte Lager, wenn aus Sicht der jetzigen Staats- und Regierungschefs dann bald der Worst Case eintritt und in vielen weiteren Ländern die Rechte, die extreme Rechte, wirklich Entscheidungsgewalt übernimmt.
Spannende Frage. Nehmen wir die mit?
Nehmen wir mit in die nächsten Wochen.
Wir reden von einem Jahrgang von 400.000 jungen Männern, die jedes Jahr 18 werden. Die werden wir anschreiben mit einem Musterungsfragebogen, ein Musterungsfragebogen, der online versandt werden soll.
Es ist ein wichtiger erster Schritt, um gerade die Motivierten zu finden, die bei der Bundeswehr wirklich tätig sein wollen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Menschen braucht die Bundeswehr, um etwa die Reserve aufzustocken oder Freiwilligdienstleistungen zu finden, kommen wir damit wahrscheinlich schon sehr weit. Ja.
Vor 9 Monaten eine Pflicht, nicht nur angekündigt, sondern ein Konzept für einen Pflichtdienst angekündigt. Und 9 Monate später ist ein verbesserter Freiwilligendienst tatsächlich übrig geblieben.
Glauben Sie, dass am Schluss gar kein Weg mehr an der Wiedereinführung, der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht vorbeiführt?
Das ist meine Prognose, ganz richtig.
Ja, da legt er sich fest, Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion der Opposition eingangs. Den hat, glaube ich, jeder erkannt. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister mit seinen Plänen. Und er hat Zustimmung bekommen vom, wie hat ihn der Spiegel genannt?
Die neue Strack-Zimmermann, ne?
Genau, der neue Strack-Zimmermann. Markus Faber, der Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, auch in dieser Woche vereidigt. Also, ja. Es klingt an, die Debatte über die Wehrpflicht, sie hat begonnen, aber eins, ich meine, ich habe die Woche mit Markus Faber da gesprochen, aber richtig verstanden, wie das Ganze funktionieren soll, was der Sinn dahinter ist, habe ich noch nicht.
Ja, wir halten auf jeden Fall fest, es ist ja eigentlich keine Wehrpflicht, die da jetzt eingeführt wurde, sondern ist eine Fragebogen-Zurückschickpflicht, zumindest
für Männer,
für junge Männer. Ja.
Genau.
Na, ich nehme mal an. Das ist jetzt der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich wieder in der Ampel einigen konnte. Klang ja auch an, Boris Pistorius, der wollte sicher mehr. Der wollte wieder zurück zu einer Wehrpflicht, die mit Sicherheit anders hätte aussehen sollen als das, was wir beide noch kennen. Du hast gedient, ne?
Ich war beim Bund.
Ich habe verweigert und war Zivildienst, aber...
Aber beides Pflicht.
Aber wir mussten verpflichtend einen Dienst ableisten. Das wollte er sicherlich nicht, aber eine... wie auch immer geartete Pflicht, dass die Bundeswehr ihr Personalproblem sicher lösen kann, das wollte er, glaube ich, schon. Da bin ich mir ziemlich
genau
sicher.
Also bevor wir da gleich auch nochmal drauf schauen, eins ist mir diese Woche dann aber doch noch aufgefallen, diese Diskrepanz wieder mal zwischen der Realität draußen und dem, was jetzt hier uns da präsentiert wurde. Nämlich, es war ja die gleiche Vorstellungsrunde bei Boris Pistorius, wo er davon gesprochen hat, dass Russland aufrüstet, dass man das weiß, dass das Militär, dass die Ausgaben dort laufen, dass das Land, dass Wladimir Putin in der Lage wäre, im Jahr 2029 bereits, also gar nicht so weit weg, auch jenseits der Ukraine andere Länder anzugreifen, auch NATO-Länder anzugreifen, das hat der Bundesverteidigungsminister gesagt. Und gleichzeitig bewegt sich hier diese Personalgewinnung, die Aufrüstung der Bundeswehr bei uns in, ja, was sind das? Trippelschritte?
Trippelschritte, ja. Es ist, also wenn man sich die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz nochmal vor Augen führt, aus dem Februar 2022, kurz nach dem Einmarsch von Russland im Bundestag und dem Ist-Zustand, also zumindest, was jetzt auch vor allen Dingen Zustand der deutschen Wehrfähigkeit, ich meine jetzt gar nicht so sehr
Kriegstüchtig.
Die Waffen, ja, die Kriegstüchtigkeit, das hat Boris Pistorius dann gesagt, dann ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Und bei Olaf Scholz ja auch rhetorisch, wenn er sagt zum Beispiel, ist eigentlich eine Kleinigkeit, diese Aufgabe, jetzt mehr Menschen für die Bundeswehr zu rekrutieren. Ich weiß nicht, was er für 20.000 hat er gesagt, ne?
Ja.
Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn wir...
Das hört sich alles so an, als würde diese bedrohliche Lage einfach bürokratisiert werden. Aber ob das trägt, wobei man ehrlicherweise ja auch sagen muss, ich meine, wir reden jetzt darüber, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es war ja die Union, die CDU, die 2011 diese Wehrpflicht ausgesetzt hat und dann wurde auch alles abgebaut, also alle Kreiswehrersatzämter etc., das, was wir noch kennengelernt haben. Mhm. Und wenn man jetzt heute drauf guckt, dann wäre die Truppe gar nicht in der Lage, wenn man jetzt hoppla hopp wieder eine Pflicht die auch immer geartet einführen würde, da würden da ja dann Hunderttausende vor den Türen stehen und für die hätte man gar keinen Platz.
Man hätte keinen Platz und man hätte auch gar keine Rüstung. Man hat ja gar keine Materialien, wo man die Soldatinnen und Soldaten dann ausbilden könnte. Also das zeigt ja auch allein das, ne, wenn wir über Geld und Aufrüstung und Ausrüstung für die Bundeswehr sprechen, würde dann ja auch nochmal Milliarden und Abermilliarden kosten.
Und eine weitere Facette, die kam die Woche ja auch hoch, das war ja das, weshalb damals unter anderem auch diese Wehrpflicht ausgesetzt wurde, war dann auch die Gerechtigkeit innerhalb einer Generation. Und da sind wir auch bei der Frage des Geschlechts. Ja, nämlich damals hätte nur jemand klagen müssen, heißt es ja immer wieder. Und dann wäre das Ganze eh gekippt worden. Und jetzt haben wir es wiederum, weil es ja immer noch im Grundgesetz so steht, dass nur Männer
absolut
herangezogen werden können.
Deswegen müssen Frauen übrigens den Fragebogen auch nicht beantworten.
Genau, zumindest nicht zurückschicken.
Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Also die Frage der Wehrgerechtigkeit wäre auch nochmal eine ganz große Frage, wenn man eine Wehrpflicht, die der Bundeswehr dann ja auch was bringen muss, und damit der Bundesrepublik Deutschland, nämlich eine größere Wehrhaftigkeit, Kriegstüchtigkeit, um mit Boris Pistorius zu sprechen, innerhalb der Gesellschaft, die muss natürlich am Ende auch gerecht sein. Ich will aber noch einen Punkt machen und das ist der Punkt aufs Geld. Mhm. Das ist nämlich ein Riesenpunkt. Weil eins muss uns auch klar sein, die Bundeswehr in jeder Hinsicht aufzurüsten, auszurüsten, das wird Milliarden kosten. Und wie die Ampel das stemmen soll, das wird ja jetzt schon klar. Selbst Boris Pistorius kriegt nicht das, was er möchte und was er braucht für die Bundeswehr. Das ist aber auch ehrlicherweise meiner Meinung nach mit der Schuldenbremse nicht stemmbar. Und diese Frage hat die Union als Oppositionspartei auch noch nicht beantwortet. Muss sie natürlich auch nicht beantworten, aber sollte sie demnächst wieder in der Regierung sein, wird das natürlich auch eine Frage, der sich die Union stellen.
Ja, das müssen. Zieht sich wie ein roter Faden durch hier fast alle politischen Projekte. Dennoch, machen wir einen Strich drunter. Ja. Was bleibt davon?
Es bleibt davon, dass die Zeitenwende nicht per Knopfdruck erfolgen kann, glaube ich, sondern dass die, wie so häufig, eher in Trippelschritten gerade erfolgt und dass auch jetzt die Frage nach der Wehrpflicht bzw. nach dem Wehrdienst wahrscheinlich auch nur der ganz kleine erste Schritt.
Der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Es bleibt der Eindruck, dass diese Ampel keine Kraft mehr hat für große politische Debatten und auch große politische Würfe.
Da würde ich dir absolut recht geben. Ich denke, das Thema wird auch die nächste Bundesregierung mit Wucht wieder beschäftigen.
Also, es ist ein Einstieg und nicht die Lösung.
Wir haben ja schon gesagt, wir wollen auch auf uns schauen in Deutschlandfunk die Woche, der Deutschlandfunk, die Medien. Was haben wir möglicherweise in der Debatte nicht differenziert genug betrachtet, beziehungsweise auch ausgelassen oder unterbelichtet?
Und das macht man am besten nicht nur alleine.
Ja, wir sind ja in unserem eigenen Saft, deswegen
haben wir uns jemand dazu geholt. Diese Woche Helene Bobrowski, Chefredakteurin von Table Media.
Ganz genau, früher war sie bei der FAZ und ihren Podcast beispielsweise, den Table Today, den höre ich, kann ich wirklich sagen, mehr oder weniger jeden Tag. Schön, dass du jetzt in der Leitung bist. Hallo Helene.
Hallo, danke für diesen wahnsinnig netten Empfang und ich finde die Idee, mal ein bisschen Selbstkritik walten zu lassen, wirklich genau richtig, das steht uns Journalisten ganz gut zu Gesicht.
Ja, sind wir normalerweise nicht so gut drin in Selbstkritik, eben. Aber wir versuchen es jetzt mal.
Also Helene, du hörst ja auch den Deutschlandfunk, was kam für dich diese Woche zu kurz?
Ja, generell finde ich ja, dass, und das war auch diese Woche so, dass wir, auch wir Journalisten miteinander dazu neigen, sehr schnell die Apokalypse herbeizureden, unser Land schlecht zu reden und alles, was passiert, immer aus dem denkbar schlechtesten Winkel zu sehen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie naiv sein will oder gar zynisch sein will, indem ich das Elend dieser Welt nicht zur Kenntnis nehme. Aber man muss ja nicht nur über die AfD-Wähler sprechen, die irgendwie eine Gefahr für die Demokratie sind, sondern auch mal vielleicht über diejenigen, die sich den AfD-Wählern entgegenstellen, die für die Demokratie und für die freiheitliche Grundordnung kämpfen. Das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen.
Das heißt, wir sind wieder in dem Bereich, dass wir zu viel Problem und zu wenig Constructive Journalism machen.
Ja, oder jedenfalls mal das Ding von zwei Seiten sehen und vielleicht, also nicht nur Wirtschaft ist ja zu 50% Psychologie, wie wir seit Ludwig Erhard wissen, sondern vielleicht auch Gesellschaft und Politik. Und dass man nicht immer einfach, ich glaube, ist auch vielleicht besonders deutsch, dass wir immer nicht nur zum Nörgeln neigen, sondern auch zum notorischen Schlechtreden und immer das Schlimmste befürchten. Und wie gesagt, ich bin auch jetzt keine Anhängerin von naiver Schönrednerei, aber vielleicht auch manches nicht ganz so schlecht sehen und vielleicht auch, das ist ein alter Satz von Thomas de Maizière, dem ehemaligen Bundesinnenminister, der mich auch als Journalistin ständig begleitet. Er sagte, wir reden über das Unwichtige zu viel und über das Wichtige zu wenig. Und natürlich sind diese Europawahlen total wichtig und absolut zu Recht haben wir darüber gesprochen. Und auch über die Ukraine haben wir natürlich absolut zu Recht gesprochen. Aber worüber wir zum Beispiel wenig gesprochen haben, sind, finde ich, die neuen UNHCR-Zahlen, die internationale Flucht, nicht nur die Frage, wie Deutschland sich gegen Migranten irgendwie wappnet, sondern wer eigentlich international auf der Flucht ist und wie das durch den Klimawandel, durch die Klimakrise sich potenziell noch verstärken wird.
Das sind Rekordzahlen in diesem Mal gewesen.
Mhm. Ja. Okay, aber wenn wir dann einen Schritt weitergehen, die Flüchtlingszahlen, die haben dann ja zumindest in zweiter oder in dritter Konsequenz dann ja auch schon wieder was zu tun mit den Ergebnissen der Europawahl. Wenn wir auf das wichtigste Thema für die Wählerinnen und Wähler schauen, das war unter anderem Migration.
Genau, es ist aber natürlich die Angst vor Migration, die Überbelastung der Kommunen und dieser deutsche Blick, der natürlich auch total wichtig ist. Aber ich hatte jetzt diese Woche zufällig Gelegenheit, mit dem UN-Flüchtlingskommissar zu sprechen, der halt mehr den internationalen Blick hat. Und der eben sagt, naja, also am meisten belastet sind übrigens nicht die westlichen Länder, sondern sind die Nachbarländer im Süden. Die meisten Flüchtlinge gehen ja nicht ans andere Ende der Welt, sondern die von den versinkenden Inseln, die gehen auf die Insel, die gerade noch irgendwie ihre Spitze aus dem Ozean streckt. Also wie ist es eigentlich um die internationale Solidarität da bestellt? Darüber kann man vielleicht auch mal reden und nicht immer, also ja, ich denke auch, Migration, auch da darf man nicht naiv sein, aber das Problem ist auch nicht gelöst, indem wir in Deutschland oder in Europa ausschließlich über Begrenzung sprechen.
Also mehr auf Ursachen schauen, weniger auf Symptome.
Ja.
Und dass du mit Filippo Grandi gesprochen hast, weißt du, woher ich das weiß? Weil ich habe deinen Podcast gehört.
Ah, siehst du mal.
Helene, danke dir für deinen Blick von außen.
Ja, danke euch für die Einladung.
Alles Gute.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Heute Abend spielt Deutschland gegen Schottland zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft. Als glühender Fußballfreund, Fußballanhänger freue ich mich natürlich darauf und drücke unserer Nationalmannschaft von Herzen die Daumen und freue mich auf ein deutliches, sicher erspieltes 3:1 gegen Schottland heute Abend.
Das tippt also unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
So, und das ist natürlich das Problem unseres Podcasts heute. Wir zeichnen am Freitagnachmittag auf.
Wäre auch ein Thema gewesen.
Wäre normalerweise ein Thema gewesen, aber ihr, Sie können diesen Podcast ja erst ab Samstagmorgen hören. Und da ist schon klar, ob es dann wirklich ein 3:1 gewesen ist, das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland der Fußball-Europameisterschaft. Die wäre möglicherweise ein Thema in Deutschlandfunk die Woche in der KW25 dann.
Genau, in der kommenden Woche. Aber
wir haben ja gesagt, das ist erstmal ein Testballon. Wir wollen erstmal eure Meinung hören, wie ihr das fandet.
Bevor wir vielleicht weitermachen.
Mit ein bisschen Abstand. Deswegen schreibt uns doch bitte eure Meinung an die bekannte E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf euer Feedback und sagen jetzt an dieser Stelle tschüss. Philipp May ist mein Name.
Moritz Küpper meiner.
Bis bald.
Tschüss.